Stückwerk, der Podcast mit Predigtimpulsen.
Der Herr ist auferstanden.
Er ist wahrhaftig auferstanden.
Das ist Halleluja. Ein guter Anfang.
Halleluja. Das ist ein guter Anfang. Herzlich willkommen zur Osterfolge von Stückwerk, dem Podcast mit Predigtimpulsen. Wir unterhalten uns hier über Predigttexte, heute über den für Ostersonntag. Und wir machen das, weil es Spaß macht und weil vielleicht ja auch was für euch bei rumkommt. So, und für uns.
Wenn es jemand brauchen kann, ist gut. Ich hoffe, ich komme heute auch mit einer Predigtidee raus.
Ja, gut, dann legen wir los, oder? Mhm. Was sollten wir noch sagen? Ah ja, Predigttext ist 1. Korinther 15, 1 bis 11. Ach ja, und Maike liest es vor. Das wäre vielleicht noch eine gute Info, wer wir eigentlich sind.
Maike?
Und Esther. Genau, wir sind beide Pfarrerinnen der schönsten aller Landeskirchen, die es gibt. So, los geht's.
Dann lese ich den Predigttext, so wie er in der Luther-Übersetzung von 2017 steht. 1. Korinther 15, die Verse 1 bis 11. Ich erinnere euch aber, Brüder und Schwestern, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, indem ihr auch feststeht, durch das ihr auch selig werdet, wenn ihr es so festhaltet, wie ich es euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr es umsonst geglaubt hättet. Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden, nach der Schrift, und dass er begraben worden ist, und dass er auferweckt worden ist am dritten Tage, nach der Schrift, und dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den Zwölfen. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch heute leben, einige aber sind entschlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln. Zuletzt von allen ist er auch von mir, als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Ob nun ich oder jene, so predigen wir, und so habt ihr geglaubt.
So, das ist ein sehr eingänglicher Text.
Du hast gesagt zu Beginn, das ist einer von deinen Lieblingstexten, du magst ihn ganz arg.
Deswegen ja, ich ist bin da Fan. Also zumindest von, also doch, vor allem von der ersten Hälfte. Also, sag ich mal, Verse 1 bis vielleicht 7 oder 8 oder so. Mhm. Irgendwann hat mal ein ganz kluger Professor gewusst, dass das vermutlich einer der ältesten überlieferten Osterzeugnisse und also Bekenntnisse eigentlich, Texte des christlichen Glaubens ist. Und das finde ich wahnsinnig faszinierend einfach. Deshalb bin ich Fan von diesen Versen. und dass der die halt so aufnimmt, gerne, und das ja auch sagt. Also ich habe sie selber auch empfangen. Oder wie heißt es da? Mir wurden sie selber auch überliefert. Genau, was ich auch empfangen habe. Und das gebe ich jetzt weiter. Also manchmal hat man ja bei Paulus so das Gefühl, das ist einfach ein total schlauer Mensch gewesen. Und der hat jetzt irgendwie die Dinge aufgeschrieben, was wir jetzt wichtig finden. Aber nee, der hat Dinge auch einfach gehört und sie weitergetragen. Und für Menschen erklärt natürlich und so. Aber der hat es nicht erfunden.
Nee. Und also, ich finde, was man in dem Text ganz besonders merkt, ist, dass er selber diese Versicherung braucht. Also, dass er sich selber die Reihenfolge, in der er Zeuge geworden ist und in welcher Zeuginnenschaft er steht, sich so bewusst macht. Vielleicht immer noch das Gleiche, was wir tun an Ostern, wenn wir uns auch vergewissern mit diesem Ruf, der Herr ist auferstanden, er ist tatsächlich oder wahrhaftig auferstanden, ist ja auch so eine Vergewisserung im Grunde. Und dass der Paulus das vielleicht auch braucht, obwohl er, also das finde ich ja interessant, was du sagst, obwohl er eigentlich so historisch noch nahe dran ist. Also wenn man sich überlegt, irgendwann in den 50er Jahren des ersten Jahrhunderts geschrieben und dann was weiß ich, irgendwann, also 20 Jahre oder knapp 20 Jahre eigentlich nach dem tatsächlichen Sterben Jesu am Kreuz und dann eigentlich so nah dran. Das ist ja für uns, wie wenn wir, also zeitgeschichtlich, was war vor 20 Jahren?
World Trade Center, 11. September.
Ja, das, ja genau. Also da gibt's, das wäre wirklich historisch sehr nahe. Da haben wir noch Bilder im Kopf und sofort wissen wir, was wir an dem Tag gemacht haben.
Obwohl
und
so. Wir vielleicht so zwischen 10 und 12 waren. Jetzt auch nicht irgendwie.
Also diese historische Nähe atmet der Text auf jeden Fall.
Ja, und Vergewisserung war tatsächlich das Erste, an das ich gedacht habe. Weil mir jetzt beim Lesen der Anfang so aufgefallen ist. Also ich erinnere euch an was. Also gar nicht jetzt, ihr sollt es jetzt zum ersten Mal verstehen oder jetzt endlich auch mal begreifen, sondern ich erinnere euch dran, weil ihr habt es schon gehört und ihr habt es auch schon angenommen. Aber es gilt übrigens immer noch. Und da dachte ich, das ist doch eigentlich auch Ostern. Also, oder was heißt das für eine Osterpredigt? Also quasi rede ich zu den Menschen so, als würden sie es das erste Mal hören und ich müsste ihnen jetzt aber wirklich mal sagen, dass es endlich auch, also begreifen. Also ich habe mal eine Predigt an Ostern gehört, die ist mir noch in Erinnerung, negativ. weil da irgendwie dann immer dieser Satz kam, und wo ist sie dann, die Osterfreude im Alltag? Da dachte ich mir so, das ist jetzt doch, also wo ist denn deine Osterfreude heute so?
So als ob man jeden Tag des Jahres die wissen müsste oder diese vorab abrufen
könnte.
Ja, oder
sie halt immer quasi so jeden Tag neu begreifen müsste. Und er sagte eigentlich, nee, also das, ihr müsst ja jetzt nichts begreifen, sondern einfach euch erinnern, dass ihr das schon gehört und angenommen habt. Und also es ist halt so eine Vergewisserung. Das gilt ja auch jetzt noch und heute. Und
aber ja, trotzdem, also wenn man erinnert werden muss, heißt es ja trotzdem, es ist nicht immer einem gleich einsichtig, oder? Der Osterglaube.
Ja.
Also dass es diese Erinnerung bedarf und vielleicht, ich finde auch, dass er wirklich so viele Zeugen vorbringt. Er macht es ja so richtig gestaffelt. Und das sagt mir schon auch, naja, der Osterglaube ist ja schon, wie soll ich sagen, die Initialzündung des Glaubens. Also, und die Gretchenfrage, ist Christus nun auferstanden? Ist das ein Teil von unserem Glauben? Weil das ist wirklich die eine Sache, an der sich Christ sein oder Christin sein entscheidet.
Ja, und in der alles nur Sinn macht auch, oder?
Ja, also ja genau. Dass Liebe oder Leben stärker ist als Tod. Und trotzdem ist einem diese Überzeugung nicht ständig greifbar. Trotzdem muss man wieder dran erinnert werden. Also das finde ich eigentlich auch entlastend. Also zu sagen, dieser Osterglaube ist trotzdem etwas Brüchiges. Den kann man nicht, zu dem hat man nicht immer eine gleiche Nähe. Also das merke ich ehrlich gesagt bei mir auch. Ich habe zum Osterglauben eine andere Nähe, wenn ich auf dem Friedhof bin und das verkündige an dem Grab. Uns anderen auch zuspreche. Also diese, oder ich gestalte ja dann, oder wir Pfarrerinnen gestalten ja dann die Vergewisserung. Da ist mir das anders nahe als an anderen Tagen.
Genau, ich glaube, darauf wollte ich irgendwie hinaus, dass wir werden daran erinnert, aber ich muss nicht ständig quasi aktiv mich davon, wie soll ich sagen, das begreifen oder ergreifen. Sondern, also es sind diese Worte, die schon seit Jahrtausenden weitergegeben werden, die hier stehen, die ich immer wieder zu meinen machen kann, aber die ich nicht immer wieder neu erfinden muss. So vielleicht. Also, und das finde ich, ich glaube, auch das Starke an diesem Text, welche Kraft diese Worte haben, die so alt sind, also auch wie das formuliert ist, das ist ja irgendwie das bis heute das Kern, also ja gut, unser Glaubensbekenntnis ist natürlich auch wirklich alt, aber das ist ja eigentlich auch darin der Kern. Diese, er ist gestorben, begraben, also er ist übrigens wirklich tot und auferstanden und wurde gesehen, also wirklich auferstanden, so ein bisschen.
Ja.
Und das finde ich einfach, das hat eine schwer zu beschreibende Kraft auch. Also, ja, finde ich.
Ja.
Aber daran knüpft sich auch meine Frage an, die ich schon gerade geteasert habe, bevor wir auf Aufnahme gedrückt haben. Wo sind eigentlich die Frauen?
Ja, dafür, dass die nämlich die ersten Auferstehungszeuginnen sind, kommen sie da nicht vor.
Ja, sehr, das ist sehr betrüblich.
Paulus, wir wundern uns. Shoutout, Paulus, wir wundern uns gerade. Ja, weil nämlich die Frauen ja auch diejenigen sind, die da ausgeharrt haben, ne? Die sich nicht vor dem Sterben irgendwie weggedrückt haben, sondern die haben da ausgeharrt, haben dann Ausschau gehalten und haben dann eigentlich die Botschaft erst in die Welt getragen sozusagen.
Ja, also.
Da tauchen sie nicht auf.
Da tauchen sie nicht auf.
Da sind nur vielleicht Männer die verlässlichen Zeugen.
Wobei ich dann beim genauen Lesen dachte, naja, also da steht ja jetzt nur, er wurde gesehen von Kephas, also Petrus.
Mhm.
Da steht ja nicht, er wurde zuerst gesehen.
Mhm. Ja.
Naja. Aber trotzdem, die Frauen tauchen nicht auf.
Also wir würden es jetzt ein verlässlicheres Zeugnis finden, wir als Frauen heute, die wir immer noch in dieser Sukzession stehen, wenn da jetzt die Frauen schon genannt worden wären. Man sagt, ja, klingt mir vertrauenswürdig.
Genau, dann wäre es noch vertrauenswürdiger.
Oh Mann, ja.
Ich bin auch noch an der zweiten Hälfte hängen geblieben. Ich habe ja gerade schon gesagt, also, dass ich vor allem Fan von dem ersten Teil bin. Und es ging mir gerade beim Zuhören auch wieder so, dass ich dachte, boah, der Paulus, der redet echt auch viel über sich selber. Wie er da jetzt eben Augenzeuge wurde und wie unverdient es war und so weiter.
Sag mal, Esther, was heißt denn in Vers 8 diese unzeitige Geburt? Von mir als einer unzeitigen Geburt ist Christus gesehen worden?
Ich fand es in der Basisbibel ein bisschen verständlicher. Ich muss es nur finden. Ganz zuletzt hat er sich auch mir gezeigt, also gleichsam einem Missratenen. Ich bin nämlich der Unwürdigste unter den Aposteln. Ich verdiene es nicht, Apostel genannt zu werden, denn ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt.
Ah, okay. Das heißt, er macht sich selber ganz klein und stellt sich selber auch so missraten irgendwie dar.
Ja, also ich finde, es ist
doppeldeutig.
Weil also so wie sich in dem Kontext erschließt sich das ja so, als er war halt der, der die
die ersten Christen verfolgt
hat. Und deshalb ist er eigentlich nicht wert, dass er jetzt diesen Christus bezeugt.
Mhm. Aber selbst er wird in Dienst genommen für das Auferstehungszeugnis.
Genau, und das kann nur aus Gnade geschehen, also aus Gottes Gnade.
Mhm.
Und das finde ich auch, das finde ich dann wieder faszinierend. Also, dass der das so sagen kann dann.
Mhm.
Weil
wenn
man das liest, dann denkt man, boah, der redet da schon echt viel über sich selber.
Ja.
Aber eigentlich stellt er sich ja auch bloß und sagt, also ich habe...
Er zeigt sich selber als jemand sehr Bedürftigen.
Ja.
Also der auch dieser Vergewisserung bedarf und sich dann auch...
Und dieser Gnade, die unverdient ist und wie sagt man? Er sagt es doch da. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin.
Ja, die also nicht aus seinem Selbst entspringt, sondern
genau.
Eigentlich extra und los.
Ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Da denken wir.
Okay. Das ist auch wie ein klassischer Pfarrersatz. Ich darf meine Stunden nicht aufschreiben, deswegen muss ich immer so ein Martyrium vor mir hertragen. Ich mache so viel mehr, aber ich mache es gern zum Dienste Gottes.
Nicht aber ich, sagte dann halt, sondern Gottes Gnade.
Ja.
Ja. Ja, und aber ich glaube, man kann schon auch noch anders verstehen, weil er sich ja schon auch an anderer Stelle als schwach, also körperlich schwach darstellt oder beschreibt, der irgendwie auch an Krankheiten zu leiden hatte und so.
Okay.
Und genau, also das so ein bisschen, Gott gebraucht nicht nur die Starken, so, die Menschen sehen und denken, ja klar, der weiß, wie es geht, sondern auch die, wo man denkt.
Ja, okay. So. Ja, ja. Was ich mich noch frage, ist, wie kann ich diesen Korinthertext predigen dieses Jahr an Ostern? Jetzt gerade im Hinblick auch auf die Türkei und das Erdbeben in Nordsyrien. Ja, sage ich es richtig? Weil ich irgendwie, also wir sind gerade wieder so konfrontiert mit so unfassbaren Zahlen, wie viele Menschen da verstorben sind unter Trümmern. Und also wenn ich jetzt dieser Tage drüber nachdenke, wie ich Auferstehung predigen kann, kommen mir sofort diese Bilder, diese unzähligen Menschenmassen, die da, also an Verstorbenen, die da begraben liegen, ja, und die da gerade geborgen werden, irgendwie von mein inneres Auge. Und da kommt es mir noch viel absurder vor, weil ich es nicht, weil ich die Auferstehung nicht als so ein Theorem predigen kann. Mhm. Und wir ja eigentlich auch eine leibliche Vorstellung davon haben. Mhm. Und ich merke, dass ja, da ist der Tod irgendwie gerade noch mal so viel näher gerückt. Und ich werde auch am Ostersonntag predigen zwischen Gräbern. Mhm. Und das fällt, also da merke ich, dafür Bilder zu finden, kann ich eigentlich immer nur leerstellen lassen, insofern ich es mir auch nicht vorstellen kann. Mhm. Hast du da einen Umgang dafür gefunden?
Das ist jetzt halt ein total platter Satz eigentlich, nach der sehr drastischen Schilderung, mhm. aber dass das nicht das Ende ist. Mhm. Mhm. Aber das ist natürlich noch überhaupt nicht konkret, mhm. sondern das ist ja auch irgendwie nur ein Platzhalter mhm. für das, eine ja. Hoffnung, die...
Das ist so das Grundproblem, ja. oder, vom Auferstehungspredigen, weil die, also die Realität des Todes ist sehr konkret. Also ich hab jüngst gestern habe ich einen Radiobericht gehört und dann waren da Bestatter unten und die haben auch Tote geborgen und haben dann gesagt, noch bevor sie die Leichen ausgraben, können sie riechen. Mhm. Und ich habe gemerkt, wie mir der Satz so ganz nahe gerückt ist, weil das mhm. halt so ein ganz körperliches Erfahren ist, auch mit den Sinnen. Mhm. Und da dachte ich, die Realität des Todes ist so auf vielen Ebenen greifbar, sichtbar, fühlbar. Die Leerstelle ist spürbar, wenn Menschen nicht mehr da sind. Aber genau diese Hoffnung auf Auferstehung, die, wie soll ich sagen, die braucht so viel mehr, um da dagegen, also gegen diese grausame Realität antreten zu können auf eine Art. Und was das dann in Form von der Rede, die wir halten an dem Tag sein könnte, finde ich unglaublich schwierig. Mhm. Also ich meine, der
aber Christo, ich glaube, ja. das beschreibt ja total plastisch, was wir irgendwie am Anfang gleich, was uns gleich so einleuchtend war von diesen Worten. Es ist eine Vergewisserung. Mhm. Weil es einfach total vergewisserungsbedürftig ist.
Ja.
Weil es halt gar nichts Alltägliches ist,
ja.
sondern irgendwie, das ist irgendwie einmal passiert, mhm. aber es hat Bedeutung für uns alle. Mhm. Aber
das Fiese ist halt, dass die damals, also diese biblischen
Zeugen, die haben wenigstens was irgendwie gesehen.
Ja, und die hatten 40 Tage, also der Überlieferung nach 40 Tage, um das zu verstehen, die Auferstehung. Also mhm. da kam der ja immer wieder. Dann mhm. war er mit den Emmaus-Jüngern unterwegs, Christus, der Auferstandene. Dann hat er denen richtig viel Zeit gegeben. Die haben es ja am Anfang auch nicht gerafft. Hat gesagt, ja, dann setzen wir uns jetzt noch zusammen. Mhm. Ich bleibe noch bei euch. Ich breche mhm. das Brot mit euch. Mhm. Und dann haben sie es gerafft, als sie ihn gesehen haben, wie er das Brot geteilt hat. Also lauter so, dann der ungläubige Thomas, der darf die Hand in die Wunde legen, in die Wundmale. Das sind alles so Zugeständnisse an das Unfassbare dieser behaupteten Auferstehung. Ja. Und jetzt sind wir da als Pfarrerinnen ja eigentlich auch solche Zeuginnen. Ich glaube, wir sind für die Menschen an Ostern diese Zeuginnen, die das genauso greifbar machen sollen.
Mhm. Aber ist es nicht immer noch so, dass Gott sich zeigt, aber halt nicht so wie damals, dass irgendwie plötzlich der Auferstandene aus der Wand kommt, sondern halt anders irgendwie. Also er wird erfahren von Menschen. Mhm. Und vielleicht, was heißt, das ist jetzt auch wieder so ein bisschen platt, aber vielleicht manchmal gerade auf dem Friedhof zwischen Gräbern.
Ja,
aber, ja.
Also in seiner Sehnsucht und in seinem Trost finden wollen, in der Vorstellung, dass es weitergeht, darin ist es sehr lebendig. Es ist auch abstrakt,
eigentlich. Also,
ja.
Meine eigene Erfahrung, die ich damit habe oder teilen kann, ist, wie sehr das für mich erfahrbar wurde in Gemeinschaft mit anderen. Mhm. Gar nicht mal unbedingt, dass in so einem Moment der Trauer da ständig andere Gemeindeglieder oder Christinnen daneben einem sitzen, aber so in einem Sichtbarwerden von, ich bin Teil von dieser Gemeinschaft mhm. und die anderen wissen darum und so. Aber das bleiben halt am Ende ja immer so persönliche Erfahrungen, die man halt auch nicht hinsetzen kann als, so ist es jetzt.
Na, aber am Ostersonntag sind es ja schon, sag ich mal, auch die anderen Menschen, die in die Kirche kommen oder wie in meinem Fall Auferstehungsfeier auf dem Friedhof, die auch um die Gräber drumherum stehen, die auch diese Botschaft hören wollen, dass es zwar unfassbar ist, aber dass wir uns weiter sagen, dass es eine Möglichkeit ist, Auferstehung. Insofern ist schon diese Gemeinschaft, die dann entsteht, auch wiederum eine Gemeinschaft von Zeugen. Zwar solche, die vielleicht nicht diese brüchige Überzeugung aussprechen, das müssen wir dann tun, aber die mit ihrem allein schon beieinander stehen und diese Worte hören wollen und vielleicht auch gerade diesen eröffnenden Osterjubelruf, mit dem der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden, darin sind sie einander ja auch wieder Vergewisserung. Also ich habe gerade so vor meinem inneren Auge, wie das letztes Jahr war, am Ostersonntag Auferstehungsfeier, da waren, also in Bad Cannstatt, da ist so ein kleiner Fleck nur vor der Kapelle, die Posaunen waren mit mir da und dann haben sich langsam so, die Leute wollten am Anfang gar nicht nah rankommen, sondern die standen, vielleicht standen sie zum Teil auch bei den Gräbern, zu denen sie gehört haben sozusagen von ihren Angehörigen und dann haben sie sich langsam so schrittweise zur Mitte zu bewegt, weil sie mich auch schlecht verstanden haben. Das war natürlich das eine und weil ich nicht brüllen wollte. Aber das andere war, wie als ob diese Vergewisserung ein bisschen um sich greift. Also, dass man näher zusammengerückt ist. Weil es ist ja auch gar nicht so leicht, sich dazu zu bekennen, dass man so einen Satz braucht oder so eine Auferstehungshoffnung braucht. Und vielleicht war dieses Aufeinanderzugehen und diese Schritte und sich und erkennbar werden als Gruppe auf dem Friedhof, die gerade eine Hoffnung ausspricht, vielleicht war das schon in sich ein Zeugnis, zumindest für den Auferstehungsglauben. Und ob wir so viel mehr kriegen, weiß ich manchmal
ja, gar und nicht. Vielleicht ist es halt, beschreibt es auch, warum es mir so schwerfällt zu sagen, warum diese Worte, also diese geprägten Worte so eine große Kraft haben. Also weil irgendwas passiert ja, wenn Menschen das weitertragen und andere Menschen das hören und annehmen, so wie das jetzt hier formuliert ist, und es dann auch wieder weitertragen. Also irgendwas passiert ja, dass Menschen sagen, das ist halt, da ist was dran oder das sagt mir was in dieser Sinnlosigkeit dieser Welt irgendwie.
Die Frage ist, ob es nur uns was sagt, die wir in dieser Tradition schon stehen. Also ist ja immer die Frage, wenn man sagt, der Text hat auf mich so eine Wirkung, hat er auf mich so eine Wirkung, weil ich auch schon so lange in dieser Weitersag-Gemeinschaft Teil bin, dass ich ihn schon so oft gehört habe und ihn verknüpft mit bestimmten Erlebnissen. Oder hat er eine Wirkung, weil der Inhalt so stark ist? Und dazu habe ich noch eine schöne Geschichte.
So.
Jetzt müssen wir aufpassen, dass man nicht die Hörer...
Das ist jetzt der krönende Abschluss.
Genau. Danach müssen wir Esters Kinder abholen.
So, jetzt wisst ihr das auch.
Und Kuchen essen. Genau. Nee, aber eine schöne Geschichte von dem Liedermacher Wolf Biermann. Sagt dir der was?
Ja.
Also aus der DDR, genau, Bürgerrechtsbewegung, erklärtermaßen Atheist und Ziehvater von Nina Hagen, die wiederum eine sehr christliche Phase in ihrem Leben hatte, sehr gute Autobiografie. Aber Nina Hagen und, genau, Wolf Biermann, der hat auch ein Lied über die Auferstehung geschrieben und er hat in irgendeinem Text, den ich mal von ihm gelesen habe, erzählt, dass eine junge Pfarrerin ihn besucht und er mit ihr über die Auferstehung reden will, weil er die so faszinierend findet am Christentum. Diese Vorstellung, dass aus dem Toten was Lebendiges hervorgeht, das fasziniert ihn total, auch als Atheist. Und dann beschreibt er, wie die junge Pfarrerin ihm dann so quasi zuraunt, ach, sie glaubt da ja gar nicht dran, glaubt überhaupt eh niemand mehr dran. Es ist ja nur, also quasi die Jünger haben sich das ausgedacht und es ist eine gute Fake-Story. Und dann, dass er total ausrastet, weil er so sauer ist, dass dieses, das schreibt er dann irgendwie dieses in die Irre geführte Lamm Gottes oder so. Und dann schmeißt er sie raus. Und das erzählt er dann auch in der Nikolaikirche, glaube ich, als er auch mit der Bürgerrechtsbewegung dann da diese Montagsgebete macht. Und das fand ich so krass, ja, weil dann plötzlich ein Atheist zu einem wird, der sagt, wir brauchen diese Geschichte von der Auferstehung. Selbst ich brauche die, obwohl ich nicht Teil eurer Glaubensgemeinschaft bin, weil die so stark ist. Und wenn ihr die, also ihr, die ihr euch sogar zur Kirche zählt, die preisgebt und aufgebt, was habt denn ihr dann noch?
Das ist ja, wie das Kapitel weitergeht.
Sag mal.
Das Korinther-Kapitel.
Ja.
Also das ist ja der Clou von Paulus, dass er sagt, wenn wir halt das, also diese Auferstehungshoffnung, wenn wir die weglassen, dann können wir es lassen.
Dann können wir es lassen, ja.
Also dann hat er Glaube und alles, also da, ja, dann können wir es lassen.
Ja.
Und das ist total spannend und ja eigentlich so ein bisschen eine selbstkritische Rückfrage an uns. Machen wir diese Worte klein, weil wir denken, sie sagen nur was, weil wir sie schon so lange hören.
So. Genau. Aber nochmal dieses Zeugnis von einem außerhalb, der sagt, ihr habt da das Beste in der Hand, gebt's nicht preis. Also das ist, woraus euer Glaube eigentlich wächst und gedeiht.
Amen.
Amen.
So, habt einen schönen Ostersonntag. Für eine konkrete, ganz fröhliche Osterbotschaft seid ihr jetzt zuständig, die ihr eine schreiben dürft. Und wir erfahren natürlich gerne davon. Wünschen euch viel Spaß bei der Predigtarbeit und Freude. Schon ein bisschen Osterfreude vorab quasi. Und sagen tschüss, schaltet gern wieder ein, erzählt von uns weiter, macht mal mit, wenn ihr Lust habt.
Das ist auch eine gute Idee.
Und genau.
Danke, tschüss.
Tschüss.
Wir gehen jetzt Kuchen essen.
Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.